Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit vietnamesischem Rap aus Hamburg, für den es Millionen Klicks im Netz gibt. Britannia Karma, Deutsch-Vietnamesin, hunderttausende Follower bei TikTok, bei Insta, bei Facebook. Super wichtige Stimme für die vietdeutsche Community und auch darüber hinaus. Das war sie zumindest, weil mitten in ihrem Erfolg ist Britannia Karma jetzt mit 29 Jahren gestorben an Covid-19. Auch zu ihrer Krankheit hat sie viel gepostet in den letzten Wochen. Und warum sie so beliebt war, warum sie so viele Leute erreicht hat und was dieser Covid-Tod für die Follower bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Massimo Maio. Hallo. Britannia Karma war deutsch-vietnamesische Rapperin, Vloggerin, ziemlich erfolgreich. Über 700.000 Follower bei Facebook, über 400.000 bei TikTok. Ihre Videos haben bei YouTube Millionen Klicks. Hier rappt sie zum Beispiel, du bist fett, wieso bist du so selbstbewusst, weil ich deinen Respekt nicht brauche. Das ist volle Ladung Energie, Empowerment, Beliebtheit. Und jetzt ist Britannia Karma an Covid-19 gestorben im Alter von 29 Jahren. Mintu Tran ist Journalistin, macht unter anderem den vietdeutschen Podcast Rise and Shine und sie ist jetzt mit uns verbunden. Hallo.
Hallo.
Britannia Karma hat eine ziemlich große Fangemeinde. Gleichzeitig ist sie für ziemlich viele, aber auch sehr unbekannt. Was kann man denn über ihre Follower sagen? Hat sie vor allem vietnamesische oder deutsch-vietnamesische Community angesprochen?
Beides. Also sie hat auch eine ganz diverse deutsche Community angesprochen, auch eine schwarze Community. Ich glaube, dass sie so unbekannt ist, weil sie sich ihre Followerschaft erst recht kürzlich aufgebaut hat. Also so 2019 hat das angefangen, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Und sie hat halt recht unkomplizierte Dinge gepostet, wirkte nicht so poliert wie viele der Berufs-Instagrammer. Und deswegen hat, glaube ich, ihr Tod auch so eine krasse Bestürzung ausgelöst, weil Leute wirklich das Gefühl hatten, sie kannten diese Person.
Was kann man denn über sie sagen? Also, da sie ja auch, also ich glaube, sie war auch international ziemlich bekannt. Zumindest habe ich jetzt vor allem englischsprachige Artikel gefunden, wenn ich nach ihr gesucht habe. Was hat sie ausgemacht? Was hat sie so beliebt gemacht?
Genau, also sie ist recht selbstbewusst mit sich und ihrer Identität also umgegangen. Also sie rappte auf Vietnamesisch, ihr erster Song war auf Vietnamesisch. Sie hatte sich dann auch Kontakte in die vietnamesische Musikszene aufgebaut und mit ihrem ersten Lied, Du Ding heißt es, schon einen Achtungserfolg erzielt. Das Video hat über 3 Millionen Klicks und sie rappt eben auf Vietnamesisch und ihr Clip spielt mit ihrer diversen Crew, schwarze Leute, asiatische Leute, mitten in Hamburg. Also sie trat einfach sehr selbstbewusst mit ihrer Identität und ihrer Persönlichkeit auf.
Und die Body Positivity spielt auch eine große Rolle, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Genau. Also in dem Lied geht es eben um Bodyshaming und dass man seinen Körper so akzeptiert und nicht wirklich drauf hört, was andere sagen. Das ist vor allem im Kontext von vietdeutschen und vietnamesischen Followern sehr, sehr besonders, weil in Vietnam nochmal Frauen werden nochmal stärker sanktioniert, wenn sie einem bestimmten Körperbild nicht entsprechen. Noch stärker als hier in Deutschland. Also in Vietnam sind sehr, sehr dünne Körper, eher das Schönheitsbild. Und ich kann zum Beispiel von mir persönlich berichten, ich trage hier in Deutschland die Größe M. Ich wiege 62 Kilo bei 1,67 Meter und würde in Vietnam keine einzige Hose finden, die mir passt. Ich wäre zu fett. Ich bin schon Größe XXL.
Da ist es natürlich besonders stark, wie dann Britannia Karma damit umgeht. 3,6 Millionen Klicks für einen vietnamesischen Hip-Hop-Song, das sind dann schon auch Klicks, die aus Vietnam kommen wahrscheinlich, nicht nur aus der deutsch-vietnamesischen Community.
Bestimmt auch Klicks, die aus Vietnam kommen, aber so wie ich das mitverfolgt habe, hat sich ihr Lied auch, das wurde noch viel mehr geklickt durch ihr TikTok-Auftreten. Und auf TikTok hatte sie vor allem deutsche Follower. Und das ist ja nochmal ganz interessant, dass Leute, die eigentlich Deutsch sprechen oder zumindest so ein Diaspora-Vietnamesisch höchstens, dass die durch Britannia Karma dann vietnamesischen Rap hören und einen vietnamesischen Rap-Song hören. Das hat sie geschafft und das finde ich auch wirklich sehr beachtenswert.
Wir sprechen jetzt über sie als Rapperin, aber sie ist natürlich nicht nur das, sondern eben bei Insta und TikTok sehr präsent, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, hat auch viel zu ihrer Covid-19-Erkrankung gepostet in den letzten Wochen. Mhm. Was für Reaktionen hat ihr Tod denn jetzt ausgelöst und welche Rolle spielt da vielleicht auch Covid-19?
Ein großer, großer Schock und natürlich auch Bestürzung. Also sie hatte gepostet, dass sie erkrankt ist vor wenigen Wochen und auch, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde und an die Beatmungsmaschine angeschlossen wurde. Vor knapp einer Woche hatte sie nochmal gepostet, dass sie weiterhin um ihr Leben kämpft. Aber dadurch, dass sie halt noch so aktiv war und noch irgendwie Rückmeldung gegeben hat und ihre Familie auch, hatten wir so alle den Eindruck, oh, die wird es bestimmt schaffen. So. Ja, und sie war ja auch so stark und so laut und so mitten im Leben und dass sie jetzt durch diese Krankheit wirklich mit 29, sie hatte sich gerade erst im Sommer verlobt, wirklich mitten aus dem Leben gerissen ist, hat viele einfach sehr, sehr berührt.
Das sagt die Journalistin Mintu Tran zum Tod der deutsch-vietnamesischen Rapperin Britannia Kama, die mit 29 Jahren an Covid-19 gestorben ist. Vielen Dank fürs Einordnen hier in Deutschlandfunk Kultur.
Danke euch.
Werke von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern, die boomen gerade ziemlich auf dem Kunstmarkt. Das Monopolmagazin hat kürzlich die Black Lives Matter-Bewegung sogar zum einflussreichsten Akteur des Kunstbetriebs in diesem Jahr ausgemacht. Das klingt ja erstmal irgendwie nach Öffnung, nach neuer Aufmerksamkeit, treibt aber auch ein paar bizarre Blüten. Zum Beispiel bei dem ghanaischen Künstler Amoako Boafo. Vor 2 Jahren war der noch so gut wie unbekannt und jetzt wurde ein Werk von ihm für über $800.000 verkauft. Und angeblich soll er den Preis auch selbst noch mit in die Höhe getrieben haben. Was bedeutet die Protestbewegung für schwarze Künstlerinnen und Künstler? Darüber spreche ich jetzt mit der Kulturpublizistin und Kunstkennerin Anne Buti. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Der Fall Boafo hat ja für ziemlich viele Diskussionen gesorgt, extreme Preise, dann vermutlich auch noch selbst mit hochgeschraubt. Was für Auswirkungen hat das denn in der Kunstwelt?
Ich finde es in dem Zusammenhang super interessant, da auch die sich genau anzuschauen, was geredet wird. Ein Wort, was jetzt sehr viel im Zusammenhang mit der Boafo-Geschichte kursiert, ist das Thema Art Flipping. Und wie Sie gesagt haben, dass sie innerhalb von kurzem Zeitraum Künstlerinnen und Künstler ihre Werke anbieten, die gekauft werden, wieder verkaufen für massiv viel mehr Geld. Das kann innerhalb von kurzer Zeit geschehen. Und damit einfach junge Karrieren gefährden, weil die Preise damit künstlich nach oben getrieben werden. Und was da aber wichtig ist zu unterscheiden, ist, dass es nicht um den Aufstieg per se geht, sondern um die Art, wie es dazu gekommen ist. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man da das Narrativ sehr kritisch anschaut. Und genauso ist das Narrativ kritisch anzuschauen, wenn man das Feld weiter ausspannt und bei der Bewegung von Black Lives Matter landet. Wenn man merkt, dass das Gesellschaftsphänomen in die Kunstwelt einsickert und dann die Frage im Raum steht, wie beeinflusst der Markt Museen, was hat das dann für den einzelnen KünstlerInnen zu tun und wie kann die Öffentlichkeit dann mit dieser Relevanzzuschreibung umgehen?
Genau, Boafo ist ja jetzt ein extremes Beispiel für das, was ich eben auch schon gesagt habe, also diese insgesamt größere Aufmerksamkeit für schwarze Künstlerinnen und Künstler im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung. Was kann man denn da sagen? Was hat sich denn konkret getan in den letzten Monaten?
Grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass jetzt plötzlich mehr schwarze KünstlerInnen auftauchen oder jetzt vermehrt Kunst machen. Es ist wirklich so, dass es einfach eine selektive Wahrnehmung gibt, die da vielleicht genauer hinschaut. Also das Angebot hat sich nicht verändert, sondern die Wahrnehmung davon. Und das Einkaufsinteresse bei Sammlern und Sammlerinnen. Und wie immer, wenn das passiert, mehr Aufmerksamkeit, gleichbleibendes Angebot. Die Preise sind extrem gestiegen in den letzten Jahren.
Haben Sie da konkrete Beispiele auch von anderen KünstlerInnen, die da jetzt so einen Sprung gemacht haben? Und um was für Kunst geht es denn da genau?
Ja, da gibt es tatsächlich einige. Es gibt natürlich diesen allgemeinen Tendenz, dieser Trend dazu, dass wieder mehr figurativ gemalt wird. Und das Spannende daran ist, man muss eigentlich keine Kunsthistorikerin sein, um festzustellen, dass da eine andere Perspektive mit reinkommt. Also ich sehe auf der Leinwand, dass da eine schwarze Person dargestellt ist und hoffentlich stelle ich dann auch fest, das passiert gar nicht so häufig im Kunstkanon. Da gibt es zum Beispiel Linette Yadom-Bouakye, die 2019 auch auf der Biennale in Venedig zu sehen war, oder Njideka Akunji-Crosby. Das ist eine aus Nigeria stammende, in den USA lebende Künstlerin, die wirkungsvolle, wunderbare Arbeiten macht, ganz, ganz viel Detailliebe. Sie ist auch in dieser einen Dokumentation The Price of Everything gefeatured, wo es auch um den Kunstmarkt geht. Und im Film wird tatsächlich dargestellt, wie eines von ihren Bildern die 1-Millionen-Grenze bei einer Versteigerung knackt.
Wenn wir nochmal auf die internationale Kunstwelt schauen, was kann man denn sagen, was bedeutet das, wenn das jetzt tatsächlich so eine Öffnung ist für bisher weniger beachtete Perspektiven? Was ändert sich da?
Wenn man es nett ausdrücken möchte, kann man sagen, die Kunstwelt hat sich eingestanden, dass sie da einige Lücken hat. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass in der Kunst selbstkritisch reflektiert wird, dass die Inhalte sehr lange einfach der Konsens von einem sehr weißen, sehr männlich geprägten Kanon sind. Da die Frage nach Stimmen von Frauen, von People of Color, von schwarzen, nicht-westlichen Positionen, das ist schon seit Jahren herrscht das vor. Und ja, da könnte man das natürlich in dem Zusammenhang sehen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um diese blinden Flecke zu füllen mit Inhalten.
Und trotzdem gibt es da ja auch eine kritische Perspektive. Also wenn wir jetzt an Amoago Boafo denken zum Beispiel, wie muss man das auch kritisch betrachten?
Das ist wahr, das kann man natürlich auch kritisch sehen, weil man kann ja auch einfach dann so argumentieren, dass diese Aufmerksamkeit deswegen entsteht, weil natürlich auch die Preise entsprechend niedrig sind. Oder nett ausgedrückt, das Potenzial ist noch weit ausbaubar.
Das bezieht sich dann auf den Kunstmarkt sozusagen, also dass es da einfach auch darum geht, zu versuchen, damit eben Profit zu machen mit dieser Kunst. Wie muss man es denn letztendlich einordnen? Also was daran ist jetzt vielleicht Segen, also Öffnung, neue Perspektiven, was daran ist Fluch an dieser neuen Aufmerksamkeit für schwarze KünstlerInnen?
Ja, das ist allgemein, genau wie Sie sagen, das ist allgemein die Frage, ob es ein Fluch oder Segen ist für die Kunst, sich überhaupt auf dem Markt anbieten zu müssen, beziehungsweise dass die Qualität von einem Werk an Verkaufszahlen gemessen wird. Das ist liegt irgendwo so im Ding der Sache und im Zusammenhang mit Black Lives Matter, würde ich sagen, sind diese Entwicklungen ein sanfter Segen, sage ich mal, weil man doch feststellt, dass die Öffentlichkeit sich sensibilisiert hat, bei diesen Entwicklungen genauer hinzuschauen und auch im Kunstfeld danach zu fragen, was das alles mit Repräsentation, Ungleichheit und finanziellen Verhältnissen zu tun hat. Wie bei allen Dingen in Aufmerksamkeit im Markt, ich würde sagen, es ist mit Vorsicht zu genießen. Die jungen, noch nicht etablierten KünstlerInnen-Karrieren, diesem Druck auszusetzen, diesem finanziellen Druck, diesem Leistungsdruck, ja, um diesem Fluch auch zu entgehen. Und ja, die symbolische Kraft dahinter ist enorm. Es macht einfach was. Es gibt mehr Aufmerksamkeit für neue Perspektiven, für neue Bilder, für neue Figuren. Und allein schon dadurch, dass man sie stärker in den Kanon eingeschrieben sieht, verändert sich was. Also ich tendiere zu Segen.
Segen, genau. Und auch erst nur der Anfang. Also wir sind gespannt, dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder ein paar Jahren darüber zu sprechen, was denn aus diesem Boom, der jetzt gerade stattfindet, so passiert ist. Die Kulturjournalistin, Kunstkennerin Ann Buti zu der neuen, nicht nur unkritisch zu sehenden Aufmerksamkeit für schwarze Künstlerinnen und Künstler. Vielen Dank für dieses Gespräch hier.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Frederik Wirwig.
Die russische Kunstwissenschaftlerin Irina Antonova ist tot. Die Präsidentin des Puschkin-Museums in Moskau starb im Alter von 98 Jahren. Das teilte die russische Nachrichtenagentur TASS mit. In Deutschland war Antonova als Hüterin jener Kunstschätze bekannt, die Sowjetsoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Moskau brachten. Die Beute galt als Entschädigung für Kriegsverluste nach dem Überfall durch Hitler-Deutschland. Zu den Kostbarkeiten gehören auch die Troja-Funde von Heinrich Schliemann und der Eberswalder Goldschatz. Der portugiesische Philosoph Eduardo Lourenço ist heute im Alter von 97 Jahren gestorben. Lourenço gehörte zu den wichtigsten Denkern des zeitgenössischen Portugals. Insbesondere in der Zeit nach der Nelkenrevolution 1974 hat er Portugals Verhältnis zu Europa neu definiert und die Zerrissenheit des Landes zwischen seiner atlantischen und europäischen Dimension aufgezeigt. Die Tageszeitung Público nennt ihn einen Giganten des portugiesischen Denkens. Der Chor der Oper Köln und die jungen Opern Rhein-Ruhr sind mit dem Oper Award ausgezeichnet worden. Das hat die Fachzeitschrift Oper in Berlin mitgeteilt. Sie vergibt den Preis seit 2019 in 20 Kategorien. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Verleihung in diesem Jahr mit Würdigungen und Interviews auf den Webauftritt der Zeitschrift verlegt. Der umstrittene Generalintendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuhler, soll das Haus in Karlsruhe im kommenden Sommer verlassen. Der Vertrag werde nach seiner zweiten Amtszeit aufgelöst, sagte Baden-Württembergs Wissenschaftssenatorin Theresia Bauer nach einer Sitzung des Verwaltungsrats. Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden. Spuhlers Vertrag war erst 2019 bis 2026 verlängert worden. Der Theaterchef steht seit Monaten wegen seines Führungsstils in der Kritik. Die Kommission soll nun einen Vorschlag für Spulers Nachfolge erarbeiten. Der Fischotter ist Tier des Jahres 2021. Wo Otter sich wohlfühlen, sei die Natur noch intakt, teilte die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg mit. An stehenden und fließenden Gewässern mit natürlich bewachsenen und schilfreichen Uferzonen finde er Unterschlupf und Nahrung. Doch verbaute und kanalisierte Gewässer, trockengelegte Feuchtgebiete und die Vernichtung von Uferrandzonen minimierten seine Überlebenschance, hieß es. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Fischotter gejagt, um an den kostbaren Pelz zu kommen. Heute wird ihnen oft der Straßenverkehr zum Verhängnis.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Bunte Drachen, dramatische Landschaften, halbnackte Krieger, die im Vollmondlicht stehen. Fantasy Art ist nicht gerade unbedingt für Subtiles bekannt, wird auch gerne als Kitsch gebasht, bekommt jetzt aber auch tatsächlich einen eigenen großen Kunstband, weil Fantasy Art hat eine lange Geschichte, hat echte Stars, echte Künstler, die dahinter stecken. Und wo Kunst und Kitsch sich da unterscheiden lassen, ob man überhaupt unterscheiden will, darüber sprechen wir in 15 Minuten hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Lust auf Feiern, auf Tanzen, fette, laute Bässe, Ekstase. Wahrscheinlich war die selten so groß wie in diesen Monaten, wo wir uns das alle nur noch vorstellen dürfen und nicht mehr erleben. Dreisat gießt da jetzt Öl in diese Sehnsucht. Da ist nämlich gerade eine Doku zu sehen, die die Geschichte der Clubs und Discos feiert. Radical Disco, die frühen Jahre der Clubs, heißt der Film, geht um die 60er und 70er Jahre in Europa. Und ob das irgendwie befriedigt oder ob das die Feierlust eher noch anheizt, Mike Herbst hat die Doku für uns gesehen.
Wie unterschiedlich die Assoziationen beim Begriff Disco doch sind. Manche denken dabei an die Teenagerjahre in Großraumdiscos auf dem Land. Manche an John Travolta und die Bee Gees. Und für wieder andere ist Disco ein avantgardistisches Experiment, eine Utopie einer besseren Gesellschaft. Und genau bei dieser Disco-Utopie der 60er Jahre setzt die Dreisat-Doku Radical Disco an.
Wir haben gelitten wahrscheinlich auch unter dieser merkwürdigen konservativen Zeit, konservativen Eltern. Und das war ja 1968, war ja auch die Zeit der Kulturrevolution. Lutschke ging auf die Straße und die haben dann Steine auf Polizisten geworfen. Und wir haben auch Steine geworfen, aber unsere Steine waren kulturelle Steine. Das waren Klänge, das waren Antiklänge gegen das, was uns umgeben hat, ne, was uns gestunken hat.
Sagt in der Doku der Musiker und Künstler Eberhard Kranemann. Und Ende der 60er, da flogen diese kulturellen Steine vor allem in der Düsseldorfer Disco Cream Cheese bei Lesungen mit Joseph Beuys, Konzerten von Tangerine Dream oder anderen avantgardistischen Happenings. Diese Disco wurde gestaltet von Künstlern wie Günter Uecker, Heinz Mack, Daniel Spörri oder Gerhard Richter und sollte ein Ort sein, der Kunst rausholt aus den elitären Museumsräumen rein ins Leben. Wie sehr die frühen Discos der 60er geprägt waren von avantgardistischer Architektur, avantgardistischem Design und avantgardistischer Musik in Deutschland, in Italien oder in den USA, das wird in der Doku Radical Disco immer wieder unterstrichen mit Archivmaterial und vielen Talking Heads. Und auch neue Gesellschaftsentwürfe spielten damals eine große Rolle, wie zum Beispiel der italienische Architekt Paul Esteve Costello beschreibt.
Die Disco-Kugel und die Lichteffekte in der Diskothek stehen für den Bruch mit der Herrschaft eines männlich dominanten Blicks, eines alles kontrollierenden Blicks im Dauerlicht. Die Disco-Kugel symbolisiert das Brechen dieser permanenten Kontrolle, denn sie schafft einen zweideutigen Raum, der auch die dunklen Seiten neben dem rationalen Licht zulässt.
Gerade unter diesem Aspekt des Anfeierns gegen das Patriarchat und dem Tanzen für eine gerechtere Gesellschaft ist es allerdings interessant, dass in der Doku hauptsächlich Männer vorkommen, die erzählen, was für interessante Dinge sie sich damals gedacht haben, als sie in den 60ern Discos konzipiert haben. Die Doku besteht deshalb auch hauptsächlich aus dem Schwelgen in romantisierten Erinnerungen an eine schöne Utopie. Dass das dann alles eben doch nicht ganz so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hatten, dass in den Discos Feminismus und Inklusion schnell in den Hintergrund geraten sind, dass schon Anfang der 70er die Kommerzialisierung eingesetzt hat, das wird in der Doku kaum oder nur in den letzten 2-3 Minuten thematisiert.
Das wurde dann auch alles kommerzialisiert und hatte dann auch eine ganz andere Dimension, als wir das uns jemals hätten vorstellen können.
Und auch der Bezug zur Gegenwart fehlt komplett. Was ist von der Utopie von damals geblieben? Was sagt das alles über unsere aktuelle Clubkultur aus? Und wie hat sie sie beeinflusst? Solche Fragen interessieren die MacherInnen nicht wirklich. Sie schauen lieber zurück. Weshalb die Doku dann leider aber eben auch nicht mehr ist, als ein nostalgischer Crashkurs über die Anfänge der Discos.
Mike Herbstreuth über die Doku Radical Disco, die frühen Jahre der Clubs, ist zu sehen in der Dreisat-Mediathek.
Fundstück.
He had everything, sagte der Regisseur Robert Wilson über Jack Smith. Mit dem in Trash-Manier gehaltenen Film Flaming Creatures ebnete der Filmemacher 1963 der Drag-Kultur den Weg. Er gilt aber auch als Vorreiter der Performance-Kunst. Einige seiner Geschichten vertonte Smith in den frühen 60ern mit befreundeten Musikern, oft im Studio von Minimal-Music-Pionier Tony Conrad in New Yorks Lower East Side. Bei Smiths Gedanken zu kalten Nächten, die er am liebsten in einem fliegenden Bett verbringen wollte, haben ihn John Cale an der Sarinda und Tony Conrad am Hackbrett begleitet.
I always wanted a bed that could fly in the sky on starry nights, on cold starry nights when you laid snuggling in your bed and feeling sorry for all the cats that had to be out walking the city streets. On such a cold night. Why, oh, why do foul hags fly in the sky on cold starry nights in winter?
Aus unserem Soundarchiv, entdeckt von Paul Paulun, dieses Klangfundstück von Jack Smith. Und weitere kleine Klangkunstschätze finden Sie unter Fundstücke auf deutschlandfunkkultur.de. Und wir lassen das jetzt mal kurz bleiben mit diesem Feingeist und den subtilen Nuancen. Das hier kommt schön muskelbepackt daher, der Soundtrack zu Conan der Barbar. Arnold Schwarzenegger in einer der bekanntesten Fantasy-Opern Hollywoods. Und die entsprechenden Bilder, die kommen natürlich auch gleich mit in unseren Köpfen. Kitschige Welten, bizarre Wesen, halbnackte Kriegerinnen, kurz gesagt Fantasy-Art. Auch gerne zu sehen auf den Covern günstiger Fantasy-Bücher oder jetzt auch im Kunstband. Masterpieces of Fantasy Art ist gerade erschienen im Taschenverlag. Und was da genau drin zu sehen ist, das weiß Thomas Groh. Der hat sich den kiloschweren Band angeschaut. Erstmal dieses Wort Fantasy Art. Was genau ist denn damit gemeint?
Ja, hallo. Die Stichworte fielen ja schon. Zu sehen sind Barbaren, wir sehen epische Landschaften, wir sehen fremde Planeten. Alles ist völlig entrückt, spacig, psychedelisch, unwirklich, irreal. Inhaltlich ist das allerdings nicht so richtig festgelegt. Also in der Fantasy-Art, da fliegen mal kunterbunte Drachen durchs Bild. Dann gibt es ganz bizarre Architekturen, die vielleicht einem Fiebertraum von H.P. Lovecraft entsprungen sein könnte. Es gibt tiefe Gewölbe, irreale Naturauswüchse, knallebunte Himmel und aber auch manchmal sumpfig-grünes Ambiente. Also man kann sagen, Horror, Science Fiction, Fantasy, ob jetzt Conan-Art oder Tolkien-Art, die Grenzen sind da in diesem Band völlig fließend. Ästhetisch ist das auch alles nicht unbedingt auf einen Nenner zu bringen. Wir haben sowas wie anatomischen Hyperrealismus, wo jeder Muskelstrang hervortritt. Wir haben surreale Abstraktionen oder auch so klassizistische kirchengemäldeartige Bilder oder zierlichen Jugendstil auch oder so ganz verdruckte Inner Spaces der 70er Jahre. Also man kann kurz sagen, hier ist so ziemlich alles vertreten, was ich irgendwie mit Fantasy in Einklang bringen lässt.
Ja, das klingt tatsächlich nach einem sehr wilden Sammelsurium in diesem Band.
Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Band sind insgesamt 12 Künstlerinnen und Künstler, die genauer vorgestellt werden. Jeder davon hat eine eigene Handschrift, bringt eigene Motive mit rein. Es gibt aber dann eben doch so ein paar kleine Gemeinsamkeiten. Also erstens kann man eigentlich sagen, es spielt fast immer so das Spektakel des Körpers in dynamischer Bewegung so eine ganz zentrale Rolle. Zweitens kann man sagen, das sind alles Meister ihres Fachs. Also das ist handwerklich alles auf allerhöchstem Niveau. Das sind wirklich, wie gesagt, Meister. Was natürlich insofern interessant ist, da Fantasy Art ursprünglich ja mal, wenn man so will, Gebrauchskunst gewesen ist, also kein eigenes genuines künstlerisches Feld hatte und eigentlich auch immer stark von anderen Märkten abhängig gewesen ist.
Das finde ich spannend. Gebrauchskunst, das hätte ich jetzt gar nicht mit Fantasy Art zusammengebracht. Wie ist das zu verstehen?
Also Fantasy Art war lange Zeit, das meine ich jetzt auch gar nicht herabwürdigend, sowas wie parasitäre Kunst. Also Kunst, die ihr ästhetisches Vokabular in Abhängigkeit anderer Künste entwickelt hat. Also Diane Hansen, das ist die Herausgeberin dieses Bandes, die hat das in dem Text, der am Anfang des Buches steht, ganz gut zusammengefasst. Fantasy Art, die entstand ursprünglich so im Boom der illustrierten Kinderbücher um die Jahrhundertwende von 1900. Wenige Jahre später, 1920, 1930, kamen dann diese legendären Pulp-Magazine hinzu. Das sind diese, man könnte sagen, Schundhefte mit so diesen ultraknalligen, reißerischen Covern, die Hefte, in denen damals Science Fiction und Fantasy als Genre entwickelt wurde. Und um diese Magazine zu verkaufen, da braucht es eben diese knalligen Coverbilder. Da erlebte Fantasy Art ihre erste Blüte. Auf diese Pulps wiederum folgte nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 40er, 50er Jahren, der Comic-Boom, ja, Superman, Batman, diese Geschichten, aber eben auch Fantasy-Comics. Und dann natürlich der Riesenerfolg in den 50ern von J.R.R. Tolkien mit Herr der Ringe natürlich, der so ein bisschen die heutige Fantasy-Literatur damit begründet hat. Also wir haben plötzlich diese Literatur mit Zauberer, Zwerg, Drache und so weiter. Und da braucht natürlich jedes Buch ein eigenes Cover. Und dadurch kommen diese Fantasy-Artists auch in Lohn und Brot. Später schließlich die 70er Jahre, damit die Underground-Comics in Paris, in Frankreich ist das Metal Hurlant, legendäres Magazin. Es kommen die Konzeptalben in der Rockmusik. Wir denken an Meat Love, Bad Out of Hell, große Fantasy-Cover, die da entstehen. Und dann natürlich Star Wars in den 70er Jahren, Ende der 70er, damit der große Science-Fiction- und Fantasy-Boom. Und da erstellen diese Fantasy-Artists schließlich Filmplakate und da verdienen sie dann richtig viel Geld.
Wow, wunderbar zusammengefasst. Die Geschichte der Fantasy-Art. Und das alles bildet auch dieser Band ab, ja?
Ja, also der Fokus liegt natürlich schon sehr auf diesen Vorlagen für Fantasy-Bücher und für die Comics. Wir haben mit Philippe Druyer und Möbius auch zwei Franzosen mit dabei, die in den 70ern also ihre völlig exaltierten Drogengeräusche zu Papier bringen. Aber man stößt beim Blättern eben auch wirklich immer wieder auf tolle Plattencover und Filmplakate, ja.
Wie ist das eigentlich? Gibt es in der Fantasy-Art auch sowas wie Stars mit besonderer Ästhetik? Also es ging ja vorhin schon um Meister ihres Fachs und eigene Handschriften.
Ja, da drohen natürlich zwei Namen drüber. Das eine ist Frank Frazetta und Boris Vallejo. Beide sind so die ganz großen Meister in diesem Bereich. Da glühen die Augen der Fans. Beide sind total obsessive Körperfetischisten, könnte man sagen. Und die haben die Fantasy-Art und was wir heute drunter verstehen, auch wirklich geprägt wie kaum andere Künstler. Das sind also wirklich die mit diesen ganzen muskelbepackten Barbaren, mit den düsteren Totenköpfen und den sehnigen Kriegerinnen, die sich anschmiegen und so weiter. Wir haben ja anfangs auch diesen tollen Soundtrack gehört zu dem Conan-Film. Und der Witz genau an diesem Conan-Film war eben, dass diese Figur Conan eigentlich in diesem Film nur noch ganz vage was zu tun hatte mit der Figur, wie sich der Autor des Ganzen, nämlich Robert E. Howard, in den 30ern ausgedacht hat. Aber in den 70ern, und das ist das Interessante, gab es eben Conan-Comics und dazu steuerte Frank Frazetta so eine ganze Handvoll ikonischer Bilder bei. Und diese Bilder schlugen damals so dermaßen Bombe ein, dass sie das Bild von Conan und man kann auch eigentlich sagen vom Fantasy-Barbaren ganz generell bis heute eigentlich prägen. Also ganz zugespitzt könnte man sagen, dieser Schwarzenegger-Film, der ist eigentlich eine Verfilmung dieser Frazetta-Bilder und gar nicht so sehr der literarischen Vorlage.
Und dieser Körperfetischismus, der macht ja auch vor den Frauen nicht Halt. Also wenn ich mir das so vor meinem inneren Auge durchblättere, dann sieht man da Frauen vor allem nackt wahrscheinlich oder fast nackt.
Ja, natürlich, wobei man auch sagen muss, die Männer sind eigentlich auch fast immer nackt. Also Kleidung spielt da eine ganz geringe Rolle. Aber ich meine, klar, kultursoziologisch ist es natürlich schon so, dass Fantasy Art sich wahrscheinlich immer eher an, ich sag mal, pubertierende männliche Jungs oder pubertierende Jungs richtete. Aber es gibt ja auch eben in diesem Band ein paar sehr eigene Fälle, die ich gerne herausheben würde. Julie Bell zum Beispiel, eine Fantasy-Künstlerin. Bei ihr ist der Anteil von nackter weiblicher Haut eigentlich sogar fast am größten, würde ich fast sagen. Aber diese Bilder, die mit ihrer ganz aggressiv betonten Körperlichkeit sind insofern interessant, weil sie selber eine preisdekorierte Profi-Bodybuilderin war und da vor allem ihr eigenes Körperideal auf die Leinwand brachte, sogar oft mit ihrem eigenen Gesicht, das sie da reingesetzt hat. Wenn man so will, sind das so phantasmagorische Selbstporträts und wenn man so will, mit dem Kunstbezug wäre das so die Cindy Sherman der Fantasy-Art. Zweiter interessanter Fall ist Jeffrey Jones, der für eine melancholisch zerfließende Aquarellästhetik steht. Bei dem sind die Welt und die Körper eigentlich nie wirklich ganz zu Ende definiert, was insofern interessant ist, weil Jones selber viele Jahre an Genderdysphoria litt, also eigentlich eine Frau gewesen ist. Schließlich nannte sie sich deswegen auch Jeffrey Catherine Jones. Und wenn man sich ihre Bilder ansieht, dann tragen ihre Frauenfiguren eigentlich immer ihre eigenen Gesichtszüge, also die von Jeffrey Catherine Jones. Und da werden dann auch so vermeintlich für pubertierende Jungs gemalte Bilder plötzlich so ganz intime Auseinandersetzungen auch mit dem eigenen Körperbild.
Das sagt Thomas Groh über Fantasy Art. Der Bildband Masterpieces of Fantasy Art ist beim Taschenverlag erschienen, kommt im Großformat daher, hat 532 Seiten, kosten 150 €. Vielen Dank für diese Inspiration.